Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich und Details zur geplanten Elterngeldreform. Die Leistung soll unter anderem bei Frühgeburten länger gezahlt werden. Und das Elterngeld Plus soll so verändert werden, dass beide Elternteile reduziert arbeiten. Familienministerin Giffey nennt das die Stärkung der Partnerschaftlichkeit. Das ist ein Thema bis 17:30. Und wir fragen, wie sehr eine mögliche Millionenstrafe wegen eines Herbizids Bayer und BASF schaden könnte. In der Pflege, aber auch auf dem Bau ist es nicht immer leicht, Personal zu finden. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll die Suche erleichtern. Damit können qualifizierte Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten leichter nach Deutschland kommen. Dieses Gesetz tritt nächsten Monat in Kraft und schon heute hat in Bonn eine zentrale Beratungsstelle ihren Dienst begonnen. Hier können interessierte Fachkräfte Auskunft erhalten per Telefon, E-Mail oder Chat. Bei der Eröffnung dabei waren auch der Bundesarbeitsminister und die Bildungsministerin und der Kollege Jörg Sauerwein, der für uns berichtet.
Wenn Wachstum und Wohlstand in Deutschland nicht sinken sollen, dann führt an Fachkräften aus dem Ausland kein Weg vorbei. Davon ist Bundesbildungsministerin Anja Karliczek überzeugt. Denn selbst bei bestmöglicher Bildung und Weiterbildung sei der Fachkräftemangel nur mit Menschen, die hier leben, nicht in den Griff zu bekommen, sagte Karliczek bei der offiziellen Eröffnung der zentralen Servicestelle Berufsanerkennung in Bonn.
Unsere Arbeitslosigkeit ist momentan so gering wie nie. Und zwar so, dass wir dauernd über Fachkräftemangel reden und dass wir mittlerweile so weit sind, dass Fachkräftemangel in einigen Bereichen wirklich zur Wachstumsbremse für einige Branchen wird.
Wenn Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern sich allerdings bisher über einen möglichen Arbeitsplatz in Deutschland erkundigen wollten, hatten sie es mit einem regelrechten Dschungel zu tun, wenn es um die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikationen ging. 16 Bundesländer mit jeweils unterschiedlichen Regelungen und jeweils zahlreichen Anlaufpunkten.
Mit der zentralen Servicestelle für berufliche Anerkennung wird es auf jeden Fall schon mal einfacher, wenn man aus dem Ausland nach Deutschland kommen möchte, eine Stelle zu finden, an der ich erstmal klären kann, wie wird meine Qualifikation anerkannt in Deutschland. Und dann kriege ich ganz große Unterstützung, um eben in der Vielfalt der Länder dann eben die Orientierung zu finden.
Die neue Behörde will ein Lotse für die Fachkräfte aus dem Ausland sein. Angesiedelt ist sie unter dem Dach der Bundesagentur für Arbeit. Schon seit Anfang Februar laufen die ersten Beratungsgespräche in einer Art Testphase. Mehr Anrufe, E-Mails und Chatberatungen dürfte es ab März geben, wenn das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft tritt. Daniel Terzenbach vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit.
Damit ist die Servicestelle ein aktiver Beitrag eines Paradigmenwechsels in Deutschland, nämlich ein Wechsel hin zu einem Bekenntnis, ja, wir, die Bundesrepublik Deutschland, wollen ein Fachkräfteeinwanderungsland sein. Und wir wollen darum werben und aktiv attraktiv sein.
Der Streit, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei, habe die Politik viele Jahre lang davon abgehalten, das Richtige zu tun, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Bonn. Die neue Servicestelle sei ein wichtiger Baustein, um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu einem Erfolg zu machen.
Deutschland braucht ergänzend zur Fachkräftesicherung im Inland qualifizierte Zuwanderung. Wir spüren das jetzt schon, wer in Berlin gerade versucht, einen Handwerker zu bekommen, weiß, wovon ich rede. Wir spüren das im Bereich auch der sozialen Berufe. Also das ist notwendig, aber dafür müssen wir jetzt in die Hufe kommen.
Bisher gäbe es für Fachkräfte aus dem Ausland drei Dinge, die sie davon abhielten, nach Deutschland zu kommen, scherzte Heil. Erstens das eher mäßige Wetter, zweitens die schwere Sprache und drittens sehr komplizierte Verfahren. Und letztere könne man am ehesten ändern. Bisher sei der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte viel zu schwierig, auch wegen der besonderen Qualifikationen hierzulande.
Wir haben ja ein einmalig gutes duales Ausbildungssystem in der beruflichen Bildung. Es wird weltweit geschätzt, aber leider nicht weltweit kopiert. Sodass die Frage, was ist vergleichbare Qualifikation, eine ganz, ganz wichtige Frage ist, weil wir qualifizierte Zuwanderung haben wollen.
Heil warnte allerdings auch vor zu großen Erwartungen, gerade in den ersten Monaten. Deutschland konkurriere mit vielen anderen Ländern. Die Fachkräfte werden uns nicht die Bude einrennen, sagte Heil.
Aus Bonn berichtete Jörg Sauerwein. Schlaflose Nächte und aufregende Tage. Wie Eltern die ersten Monate mit dem Nachwuchs wahrnehmen, das ist ganz unterschiedlich. Um sich in dieser Zeit im besten Fall voll auf das Kind konzentrieren zu können, gibt es das Elterngeld, das einen Teil des Lohnes ersetzt. Es wird maximal 14 Monate lang gezahlt und nun soll es reformiert werden. Familienministerin Franziska Giffey hat einen Entwurf in die Ressortabstimmung gegeben. Was geplant ist, das berichtet Frank Kapellan, der mit einem Werbefilm der Ministerin beginnt.
Unsere größte familienpolitische Leistung ist das Elterngeld und wir wollen, dass Eltern es leichter haben, dieses Elterngeld zu beantragen.
Doch nicht nur das. Die Familienministerin verspricht heute mehr Flexibilität für Mütter und Väter beim Elterngeld. Franziska Giffey preist diese Leistung gerne an. Nicht nur in Werbefilmchen, auch im Bundestag. 7 Milliarden Euro gibt der Staat jährlich für Eltern aus, die für ihre Kinder beruflich kürzer treten. Lohnersatz für etwa 1,4 Millionen Mütter und gut 400.000 Väter.
Und es ist richtig, dass wir die Reform entsprechend vorbereiten, um es noch besser zu machen, um noch mehr Flexibilität, mehr Vereinbarkeit hinzubekommen, dass Familien, sowohl Mütter und Väter, gemeinsam Familie und Beruf miteinander vereinbaren können.
Das soll etwa für Paare gelten, die Teilzeit arbeiten, um sich beiderseits mehr der Kinderbetreuung widmen zu können. Für sie soll der Partnerschaftsbonus ausgeweitet und somit insbesondere für Väter ein Anreiz geschaffen werden, die Arbeitszeit zugunsten des Kindes zu reduzieren. Maximal 32 Stunden Wochenarbeitszeit sind nach den Vorstellungen der Sozialdemokratin künftig möglich, um das sogenannte Elterngeld Plus beziehen zu können.
Wir wollen die Partnerschaftlichkeit stärker fördern. Das ist ein Ergebnis der Evaluation, auf deren Basis wir das Elterngeld reformieren wollen,
betont der Sprecher der Familienministerin. Geplant ist auch, Eltern von Frühgeborenen stärker zu unterstützen und ihnen einen Monat länger als bisher Elterngeld zu zahlen. Zu Mehrkosten und Finanzierungsmöglichkeiten will sich das Ministerium noch nicht äußern. Klar ist aber, dass an anderer Stelle gespart werden soll. Giffey will die Einkommensgrenze beim Elterngeld senken. Familien mit einem jährlichen Einkommen von mehr als 300.000 Euro werden die Leistungen nach dem heute veröffentlichten Entwurf nicht mehr erhalten. Bisher lag die Grenze bei 500.000 Euro Jahresverdienst.
Die Ressortabstimmung ist eingeleitet worden und heute auch die Länder- und Verbändebeteiligung.
Das bedeutet nun weitere Gespräche zwischen den Ministerien und weitere Anhörungen. Noch ist unklar, wann die Elterngeldreform von der Bundesregierung beschlossen werden kann. Aus der Opposition kommt bereits Kritik. Katja Dörner von den Grünen fordert einen deutlich längeren Elterngeldbezug. 8 Monate für den Vater, 8 für die Mutter und 8 zur Aufteilung. Bisher sind maximal 14 Monate Bezug vorgesehen. Die staatliche Leistung liegt derzeit bei 300 bis höchstens 1.800 Euro im Monat. An der unteren Summe stößt sich die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner. Seit 13 Jahren liegt der Mindestsatz unverändert bei 300 Euro, klagt die Familienexpertin der Linkspartei. Allein schon mit Blick auf den Inflationsausgleich sei eine Anhebung dringend geboten.
Die Familienministerin will das Elterngeld reformieren und noch etwas plant Franziska Giffey, eine Frauenquote für Vorstände mit mindestens einer Frau, das hat sie heute erneut bekräftigt. Ein Entwurf soll es noch in diesem Jahr geben. Kleine Länder, große Länder, reiche Länder, die viel überweisen, ärmere, die viel bekommen. Sie alle sollen sich wiederfinden im Haushaltsvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel. Es gleicht einer Mammutaufgabe. Erschwerend kommt hinzu, dass der zweitgrößte Nettozahler Großbritannien wegfällt. Wenige Tage vor dem EU-Sondergipfel zeichnet sich schon ab, dass eine Einigung nicht so leicht zu finden sein wird. Die EU-Europaminister versuchen es trotzdem zurzeit in Brüssel. Paul Vorreiter mit der Ausgangslage.
1,074% der EU-Wirtschaftsleistung soll der 7-Jahres-Plan maximal betragen. Das entspricht knapp 1.095 Milliarden Euro. Der Michel-Vorschlag soll eigentlich ein Kompromiss sein zwischen den verschiedenen Positionen, aber gut möglich, dass er für einige Länder nur noch alles schlimmer macht. Das gilt sicherlich für die Gruppe der sogenannten sparsamen Vier. Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark wollen, dass der mehrjährige Haushalt die Grenze von 1,0% der Wirtschaftsleistung nicht übersteigt. 1% bedeutet wegen der gestiegenen Wirtschaftsleistung bereits nominal mehr Geld, argumentiert etwa Österreichs Bundeskanzler Kurz. Auch Deutschland als größter Nettoeinzahler zählt zum erweiterten Kreis der Sparsamen, will aber am Donnerstag nicht völlig mauern, wie Kanzlerin Merkel bereits angekündigt hatte.
Alle wissen wir trotzdem, dass wir natürlich auch ein Interesse an einem Budget haben. Also wird man auch nicht mit 0,00 Kompromissbereitschaft in alles hineingehen, sondern es hängt dann auch sehr davon ab, wofür wird das Geld ausgegeben.
Deutschland fordert, dass Zukunftsprojekte eine stärkere Rolle spielen im Haushalt, Digitalisierung und Forschung zum Beispiel. Mehr einzahlen, das muss Deutschland aber auf jeden Fall. Denn durch den Austritt des Nettozahlers Vereinigtes Königreich steigt der Anteil am Gesamtbudget, der von der Wirtschaftskraft abhängt, auf 25%. Damit läge der Mitgliedsbeitrag pro Jahr bei fast 40 Milliarden Euro, 12 Milliarden Euro mehr. Dass auf Deutschland höhere Anforderungen kommen, ist für Bundesfinanzminister Olaf Scholz dabei nicht das Problem, sondern
dass der aktuelle Vorschlag, den wir zur Kenntnis nehmen mussten, nicht die Modernisierung ausreichend beinhaltet. Das ist eigentlich meine Hauptkritik. Es ist eher ein Rückschritt gegenüber früheren Vorschlägen, was die konkrete Ausrichtung betrifft. Das kann nicht sein, dass von Runde zu Runde es immer weniger wichtig wird, was da in diesem Haushalt ausgegeben wird und nur noch jeder seine eigenen Interessen wahrnimmt und dann etwas wenig Zukunftsfähiges dabei herauskommt. Also muss nochmal neu angesetzt werden,
sagte Scholz am Nachmittag in Brüssel bei der Ankunft zum Treffen der Euro-Finanzminister. Aber neues Ansetzen, das wäre im Grunde genommen das Scheitern des Michel-Plans. Frankreich und Österreich machen Druck, dass sich bei der größten Ausgabeposition den Agrarhilfen nicht zu viel ändert. Und so sieht es auch der aktuelle Entwurf vor. Etwa 2/3 der Ausgaben sollen an Landwirte und in die Strukturförderung fließen. Das EU-Parlament, das dem Haushaltsplan zustimmen muss, sieht das kritisch und fordert mit Blick auf die Zukunftsausgaben eine noch viel kräftigere Stärkung des EU-Budgets.
Michel kürzt alle Bereiche, außer bei Agrar und Landwirtschaft, da legt er ein bisschen was drauf. Das ist der falsche Ansatz,
sagt der FDP-Haushaltsexperte im Europaparlament Moritz Körner. Immerhin geht Michel ebenso auf das Parlament zu, das mehr Eigenmittel der EU fordert, um unabhängiger von den Zahlungen der Mitgliedstaaten zu werden. Vorgesehen ist eine Abgabe auf unrecycelten Plastikverpackungsmüll. Rasmus Andresen von den Grünen, der in der Verhandlergruppe für das EU-Parlament sitzt, sieht in den Vorschlägen das Hauptprojekt der EU-Kommission in Gefahr.
Wenn wir die Klimaziele einhalten wollen und wenn Frau von der Leyen's Green Deal erfolgreich sein soll, dann müssen sich jetzt die Mitgliedstaaten beim mehrjährigen Finanzrahmen bewegen. Ohne Geld werden die Klimaziele nicht erreicht.
Seit dem späten Nachmittag beraten die Europaminister über die Pläne Michels. Parallel wollen die europäischen Finanzminister außerdem eine neue schwarze Liste mit sogenannten Steueroasen beschließen. 4 Länder sollen dazukommen, etwa Panama und die Seychellen.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Hat das Coronavirus das Zeug zum Konjunkturkiller? Das wollten wir am Wochenende vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wissen. Der CDU-Politiker gab sich zurückhaltend, er glaube das nicht. Andere dagegen sind deutlich pessimistischer. Einige Ökonomen denken schon darüber nach, ihre wirtschaftlichen Erwartungen zu senken. Und auch die Bundesbank sieht Risiken für die deutsche Konjunktur. Nun zeigt eine Prognose, besonders betroffen sein könnten die Autobauer. Mischa Erhardt hat sich das genauer angesehen.
Langsam zeigt sich, dass der Ausbruch des Virus in China die Autobranche besonders hart trifft.
Weil halt die Automobilindustrie sowohl innerhalb Chinas als auch global relativ komplexe Lieferketten hat und diese jetzt durch, sagen wir jetzt mal, auch die Isolierung der ganzen Region rund um Wuhan davon betroffen ist.
Sagt Nikolaus Lang, Autoexperte bei Boston Consulting. So hat Volkswagen angekündigt, die Produktion in den Gemeinschaftswerken mit Shanghai Automotive nicht wie geplant heute, sondern erst nächsten Montag wieder aufzunehmen. Es gäbe Probleme in Lieferketten und Logistik. Auch stellten die eingeschränkten Reisemöglichkeiten der Produktionsmitarbeiter ein Problem dar. Der chinesische Autoherstellerverband rechnet mit rund 1 Million weniger verkaufter Fahrzeuge durch die Lungenkrankheit in diesem Jahr. Mittlerweile kommen die Autohersteller nun langsam an die Schmerzgrenze, meint deshalb Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Das beeinflusst die Industrie dann, das ist so ein bisschen so die Regel, kann man sagen, wenn es länger als 2 Wochen dauert, was bis 2 Wochen dauert, das kann man in der Regel durch Sonderschichten und so ganz gut auffangen, aber danach kostet das dann auch richtig Geld.
Die Berater bei Boston Consulting haben errechnet, dass in der vom Virus am meisten betroffenen chinesischen Provinz Hubei jährlich rund 2 Millionen Autos von den Bändern rollen. Das sind 8% der gesamten Fahrzeugproduktion in China. Bei leichten Nutzfahrzeugen sei Hubei nach der Provinz Guangdong an der Grenze zu Hongkong zweitwichtigster Produktionsstandort. Auch Gemeinschaftsunternehmen wie Honda, der Peugeot- und Opel-Mutterkonzern PSA und Renault haben ihre Hauptsitze in der abgeriegelten Provinzhauptstadt Wuhan. Dazu kommen noch rund 700 in- und ausländische Autozulieferer, die in der Region Teile für die globale Autoindustrie herstellen.
Also ein interessantes Beispiel, was wir analysiert haben, ist, dass 21% der in den USA verbauten Lenkräder direkt aus Wuhan stammen,
sagt Nikolaus Lang. China ist der weltweit größte Exporteur von Autoteilen. Deswegen wird das Virus sich aller Voraussicht nach eben auch andernorts in der Autoproduktion auswirken. Denn die Autoindustrie ist besonders stark international organisiert und damit in ihren Lieferketten auch abhängig. Diese Abhängigkeit von China gilt für die deutschen Autobauer zudem noch in anderer Hinsicht, denn China ist zum wichtigsten Automarkt für die meisten deutschen Hersteller aufgestiegen. Jürgen Pieper meint deswegen, dass die Corona-Krise in China in den Bilanzen der deutschen Autohersteller deutliche Spuren hinterlassen wird.
Also da fällt schon erheblich was aus. Ich würde mal sagen, für die Industrie insgesamt fallen sicherlich einige Milliarden an Umsatz aus und entsprechend einige 100 Millionen an Gewinnen.
Sagt der Autoanalyst Jürgen Pieper im Beitrag von Mischa Erhardt. Regionalzüge von Alstom, ICEs von Siemens und IC-Züge von Bombardier. Die drei Zughersteller sind wesentliche Lieferanten der Deutschen Bahn. Und nun könnten zwei davon zusammengehen. Der französische Zughersteller Alstom spricht mit dem kanadischen Konkurrenten Bombardier über den Kauf von dessen Zugsparte. Bombardier kriselt schon seit geraumer Zeit und an deutschen Standorten, etwa in Sachsen, da geht schon länger die Sorge um, dass Arbeitsplätze wegfallen könnten. Ich spreche darüber mit unserem Sachsen-Korrespondenten Bastian Brandau. Zunächst, was weiß man denn schon über die Gespräche zwischen Alstom und Bombardier?
Ja, beide Unternehmen haben inzwischen diese Gespräche erst einmal bestätigt. Darüber hatten ja vergangene Woche verschiedene Medien berichtet. Von Bombardier hieß es, es gebe derzeit keine Gewissheit, dass eine Transaktion beschlossen werde, und von Alstom lediglich, dass die Verhandlungen laufen. Vielmehr ist da nicht bekannt. Es gab ja auch Medienberichte, dass man kurz vor einer Einigung stehe. Bekannt ist nur, dass es eben beim Gesamtunternehmen Bombardier zuletzt gekriselt hatte. Ein Verkauf der Zugsparte würde und soll da Geld bringen. Zwar gab es bei Bombardier in Deutschland zuletzt etwa eben Probleme mit den Intercity 2. Da hat sich die Deutsche Bahn ja zuletzt geweigert, 25 Züge abzunehmen wegen Softwareproblemen. Aber insgesamt ist die Auftragslage, was Züge betrifft, momentan stark ansteigend. Viele Länder setzen vermehrt eben auf diesen klimafreundlichen Zugverkehr. Und das betrifft auch alle Züge, die sozusagen in den Städten fahren, so etwas wie Straßenbahnen, Stadtbahnen, U-Bahnen, die Bombardier ebenfalls in Deutschland baut. Geschätzt wird der Preis auf etwa 7 Milliarden Euro für eine Übernahme. Entstehen würde nach Schätzungen so ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von etwa 15 Milliarden Euro. Hintergrund der Fusion ist, dass Alstom mit Blick auf die internationale Konkurrenz, vor allem aus China, wachsen will.
Wir sind da noch im Konjunktiv. Trotzdem, Sie haben es angedeutet, da würde ja ein großer Lieferant entstehen. Gäbe es kartellrechtliche Bedenken gegen einen Kauf?
Das würde von der EU geprüft werden. Zur Erinnerung, die Europäische Wettbewerbskommission hatte Alstom ja vor einem Jahr die Fusion mit der Zugsparte von Siemens untersagt. Jetzt stünde da eine neue Entscheidung an, denn wenn Alstom die Zugsparte von Bombardier übernehmen würde, dann hätte dieses neue Unternehmen natürlich wieder eine starke Stellung am Markt. Entstehen würde ein großer Bahntechnikkonzern, etwa 15 Milliarden Euro Umsatz. Und auf einen ähnlich hohen Umsatz hatte man auch eine Fusion mit Siemens, einen fusionierten Konzern, geschätzt. Die IG Metall zum Beispiel geht davon aus, dass eine Übernahme ähnlich zu bewerten wäre wie die geplatzte Fusion mit Siemens. Das also würde geprüft werden, ein Verbot, eine Erlaubnis oder eventuell ein Erlaubnis gegen Auflagen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass sich der Konzern von einigen Sparten trennen müsste, zum Beispiel U- oder Straßenbahnen, was dann wiederum Auswirkungen auf einzelne deutsche Standorte haben könnte. Da sind wir immer noch im Konjunktiv.
Ja, Sie sind ja unser Sachsen-Korrespondent. Görlitz und Bautzen haben jeweils ein Bombardier-Werk. Dort waren die Beschäftigten zuletzt immer wieder in Sorge wegen ihrer Jobs. Hören Sie da schon Reaktionen?
Man ist etwas vorsichtig. Die Gewerkschaften, die fordern natürlich Transparenz und Klarheit, aber man muss natürlich auch hier die Gespräche abwarten und dann eine eventuelle kartellrechtliche Prüfung. Die Gewerkschaften sagen aber ganz klar auch hier, dass eine Fusion nicht zulasten der Arbeitsplätze gehen dürfe. Deren Bedeutung ist ja hier in Bautzen und Görlitz, das sind rund 2300 Arbeitsplätze, also ein Viertel aller Bombardier-Arbeitsplätze in Deutschland, ist sehr groß. Sachsen ist das Bundesland mit der deutschlandweit geringsten Tarifbindung. Deshalb sind diese tariflich abgesicherten Jobs hier so wichtig. Immer wieder wird darum gekämpft, zuletzt auch, da stellte sich sozusagen die ganze Stadt Görlitz auf, als Siemens dort sein Werk schließen wollte. Aber in der Lausitz andersrum setzen eben manche auch eine Hoffnung auf die Übernahme, denn bei Bombardier, da gab es nicht so eine richtige Strategie. Da war die Gesamtlage schwierig und man hofft, dass eventuell die Übernahme durch ein europäisches Unternehmen mit einer Strategie sich vielleicht auch Chancen eröffnen, dass es langfristige Sicherheiten geben könnte für die traditionsreichen Werke in Görlitz und Bautzen.
Aus Dresden waren das Einordnungen von unserem Korrespondenten Bastian Brandau. Dicke, runde Pfirsiche, die baut der US-Landwirt Bill Bader an auf seiner Plantage im Bundesstaat Missouri. Doch der Bauer musste Ernteeinbußen hinnehmen und dafür verantwortlich sei ein Unkrautvernichtungsmittel, das auf benachbarten Baumwollfeldern zum Einsatz gekommen ist. Dieses Mittel soll sich auch auf die Pfirsichbäume ausgewirkt haben und das Produkt stammt aus dem Hause Bayer und auch BASF vertreibt ein Mittel auf dieser Basis. Beide Konzerne sollen nun eine Millionenstrafe zahlen, das hat ein US-Gericht geurteilt. Für Bayer ist das neben Glyphosat die zweite Baustelle. Wie die Unternehmen damit umgehen, Volker Hirt berichtet.
Bisher ging es um das Pestizid Glyphosat, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Dieses Mittel wird von der Bayer-Tochter Monsanto in den USA hergestellt. Jetzt geht es um Dicamba, auch ein Unkrautvernichtungsmittel, ebenfalls von Monsanto hergestellt. Bei diesem Mittel haben Bayer und BASF gemeinsame Sache gemacht. Bayer lässt es produzieren, BASF nutzt als Kunde die Basis des Mittels, um ein eigenes Produkt zu vertreiben. Gegen den Einsatz von Dicamba geklagt hat jetzt ein amerikanischer Farmer, dessen Pfirsichplantagen durch das Mittel vernichtet worden seien. Es geht bei der Klage um ein Volumen von 265 Millionen Dollar. Hat dieser Fall die Dimension der Klagewelle rund um Glyphosat? Thomas Schießle ist Chef von Equites, ein Unternehmen, das Aktienanalysen erstellt. Er sagt nein.
Denn zum einen ist die wirtschaftliche Bedeutung von Dicamba deutlich geringer als Glyphosat. Und zum anderen geht es in diesem Fall bei Dicamba nicht um vermeintliche Todesfälle oder Todesfolgen bei Einsatz des Mittels.
Auch wenn das Ausmaß der Strafen deutlich niedriger ausfallen wird, der Markt reagiert bei den Stichworten Bayer und Monsanto empfindlich. Der Kurs der Bayer-Aktie fiel um gut 2%, die in Sippenhaft genommene BASF büßte gut 1% des Aktienwertes ein. Thomas Schießle kann die Reaktion des Marktes nachvollziehen, glaubt aber auch, dass die im Raum stehende Strafsumme in dieser Höhe keinen Bestand haben wird.
Vor Gericht ist man typischerweise alleine, wie auf hoher See. Das gilt wohl auch in Amerika. Was allerdings statistisch zu sehen ist, ist, dass oftmals diese erstinstanzlichen Sprüche relativiert werden. Kurzum, die Schadenssumme wird reduziert über die Instanzen hinweg.
Die Übernahme von Monsanto durch Bayer wurde stets sehr kritisch gesehen. Mit Beginn der Übernahme ging ein dramatischer Kursverlust von Bayer einher. Thomas Schießle sagt, ja, die Übernahme hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt, aber es gäbe auch Chancen.
Die Chancen sind definitiv die Zukunft einer ertragreicheren und weniger belastenden Agrarwirtschaft, die wir vor dem Hintergrund wachsender Bevölkerung auf der Welt sicherlich auch brauchen werden.
Vorstandschef Werner Baumann wurde bei der letzten Hauptversammlung als erstem Chef eines DAX-Unternehmens die Entlastung verwehrt. Mit großer Spannung wird die nächste Hauptversammlung von Bayer im April erwartet.
BASF und Bayer droht eine Millionenstrafe. Fragen wir zum Handelsende nach bei Jan Plate in Frankfurt am Main an der Börse. Herr Plate, wie deutlich ist denn der Verlust?
Ja, nicht mehr ganz so deutlich, wie er den Tag über schon mal war. Die Verluste haben sich so ein bisschen reduziert, wobei die Bayer-Papiere zumindest noch deutlicher Minus sind als die von BASF. Bayer-Aktien mit einem Abschlag von fast 2% und für die BASF-Papiere geht es um fast 1% nach unten. Interessant wird ja dann auch, wenn es zu einer Strafe kommen sollte, wie die dann eventuell zwischen Bayer und BASF aufgeteilt wird.
Sonst hat sich der deutsche Leitindex aber eher positiv entwickelt.
Ja. Dem DAX haben nur 5 Punkte gefehlt heute, um die Marke von 13.800 Punkten zu knacken. Es wurde aber ein neues Allzeithoch damit heute Vormittag erreicht. Und jetzt im Moment der DAX mit einem kleinen Plus von gut einem 0,25% bei 13.782 Punkten. Da helfen unter anderem Gewinne bei den Autobauern. Die Anteilsscheine von BMW, Volkswagen oder Daimler, die verteuern sich durchschnittlich um rund 1%. Was Anleger zuversichtlich stimmt, sind zum einen Geschäftszahlen eines wichtigen französischen Autozulieferers und dann unter anderem auch Nachrichten aus China. Da reibt sich mancher vielleicht ein bisschen die Augen, aber die chinesische Notenbank geht eben weiter gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus vor und versucht eben die Wirtschaft zu stützen, und das sollte und dürfte und könnte dann den Autobauern helfen. Von daher stützen eben die Gewinne der Autobauer den DAX. Aus den USA übrigens gibt es heute keine Vorgaben und keine Impulse. Dort sind die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.
Schauen wir noch mal kurz auf Alstom. Alstom könnte die Zugsparte von Bombardier kaufen. Noch wird aber erstmal nur geredet.
Es wird geredet und es gibt noch keine Entscheidung. Es geht aber eben um die Konkurrenz aus China und um da ein Gegengewicht zu setzen. Und die Aktien von Alstom können doch relativ deutlich zulegen, um rund 3%. Wobei es übrigens auch für Papiere von Siemens nach oben geht, um etwas mehr als 1%. Dazu heute unter anderem aber auch einen positiven Analystenkommentar zu Siemens gegeben.
Bleiben wir noch bei der Industrie. ThyssenKrupp kommt voran beim Verkauf der Aufzugsparte.
Ja, wobei sich der finnische Konkurrent Kone zurückzieht, der zuletzt wohl mit das höchste Angebot angedeutet hatte. Nun wird mit 2 Konsortien von Finanzinvestoren verhandelt, was dann eventuell etwas weniger Bieterkampf bedeuten könnte. Und ja, von daher die ThyssenKrupp-Aktie mit einem Minus von etwas mehr als 3%.
Fehlen uns noch Euro, Rentenmarkt und Gold.
Der Euro gibt ein bisschen nach auf 1,0815 Dollar 8,35. Bei den deutschen Staatsanleihen hat sich heute wenig getan. Die durchschnittliche Rendite ist unverändert geblieben bei 0,4% minus. Und der Goldpreis gegenüber Freitag kaum verändert bei 1.582 Dollar.
Jan Plate war das aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Es folgt Kultur heute mit Michael Köhler. Mein Name ist Sina Fröndrich.